herzlich willkommen zur ersten Folge vom Podcast der Austrian Composers Association, kurz ACOM. Mein Name ist Martin Rothneder, ich bin Komponist, Gitarrist und Sänger und darf ab sofort spannende Gespräche mit Persönlichkeiten aus dem Bereich Komposition und Text mit Ihnen teilen. Für die Technik ist der Produzent und Komponist Yannick Renn verantwortlich. Unsere Signation ist das Ergebnis einer Ausschreibung unter den Mitgliedern der ACOM. Unter allen Einreichungen wurde diejenige von Gerd Schuller ausgewählt. Die Ausschreibung war anonym und die Jury wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie einen sehr erfahrenen Medienkomponisten, aus dessen Feder zahlreiche Signation und Fernsehmusik stammen, ausgewählt hatte. Leider hat auch Gerd Schuller die Auswahl seiner Signation durch seinen plötzlichen Tod, der sich mit der Jury-Sitzung überschnitt, nicht mehr miterlebt. Daher wurde die Komposition quasi zu einem Familienprojekt. Sein Sohn Julian hat die Komposition seines Vaters fertig produziert. An dieser Stelle herzlichen Dank für die echt tolle Arbeit. Für die erste Folge durfte ich ein Gespräch mit Peter Legert führen. Peter Legert kennt man vor allem als Gitarrist, Komponist und Mastermind der Band Count Basic, aber auch als Lehrenden an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, wo er seit 2023 pensioniert ist. Seither fungiert er als Präsident der ACOM und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo Peter und danke, dass du dir Zeit genommen hast für unseren ersten Podcast. Und da gibt es ja viele spannende Stationen und Dinge von dir, die ich aus deiner Biografie erfahren habe. Und ich möchte natürlich viel noch mehr hören aus deinem Munde. Und zwar, ich zitiere jetzt einmal kurz aus deiner Biografie. Du bist geboren in Klagenfurt, in Judenburg und in Treibach-Althofen in die Schule gegangen und hast in einem musikpädagogischen Realgymnasium maturiert. Also du hast scheinbar da schon gewusst, dass in die Richtung Musik gehen wird. Wann hat es bei dir angefangen? Wann hat dir die Musik in den Bann gezogen und was hat dich da dann konkret dazu inspiriert?
Naja, die Musik hat mich schon sehr früh in den Bann gezogen. Das war schon eigentlich noch in der Volksschule. Ich habe einen Bruder, der ist 4 Jahre älter, der war schon im Internat in Judenburg und der hat dann auch immer spannende Musik mit nach Hause gebracht. Und eigentlich dann habe ich sehr früh angefangen, mich mit, weiß nicht, bewusst mit Popmusik auseinanderzusetzen. Das hat mir einfach riesig gefallen. Und wie ich dann selber im Internat war, habe ich dann so mit 12, 13 dann einmal eine Gitarre bekommen zu Weihnachten und da habe ich angefangen dann eben Gitarre zu spielen. Da hat es schon zu der Zeit so Musik gegeben, die halt so eine Initiation war. Das war Jimi Hendrix, Band of Gypsies, das war Rory Gallagher, das war Ritchie Blackmore von Deep Purple, also so die Rock-Blues-Gitarristen der damaligen Zeit. Und im Pop-Bereich waren das natürlich ganz klar alle möglichen Bands, Beatles, Stones, alles, was uns damals halt beeinflusst hat, The Who, also die große British Invasion, also die ja damals eigentlich sehr, sehr dominant waren in der Musikindustrie, in der Musikwelt.
Sehr spannend, ja. Also das heißt, das war dann eben die Initiation. Und hast du das dann auch schon in deiner frühen Schulzeit auch so ausgelebt? Oder wann ist dann die E-Gitarre gekommen? Also ich nehme mal an, meistens fängt man mit klassischer Gitarre an. War das bei dir auch so?
Eigentlich nicht. Ich habe ganz wenig klassisch Gitarre gespielt. Ich bin ja eigentlich überhaupt kein akustischer Gitarrist. Also da könnte, wie bei John McLaughlin, könnte draufstehen auf der Visitkarte Electric Guitarist. Ja, also ich bin hauptsächlich ein E-Gitarrist. Also die akustische Gitarre ist nicht meine Kernkompetenz. Also ich war lustigerweise auch auf der Universität, wo ich 28 Jahre unterrichtet habe, das Hauptfach geteilt in Elektrogitarre und akustische Gitarre, Popularmusik. Und aus sehr gutem Grunde waren das eben verschiedene Leute, die das unterrichtet haben, weil das eben schon sehr speziell ist, wenn du jetzt da E-Gitarrist bist mit der ganzen Bandbreite dieser Pop- und Rock-Historie. Oder wenn du sagst, du bist ein akustischer Gitarrist, jetzt mit der Bandbreite von Flamenco, Latin, Flat Picking, Western-Gitarre. Also das ist ein ganz anderer. Es ist eigentlich ein Instrument, dass man aber wie zwei Instrumente behandeln müsste. Und das, wie gesagt, akustische Gitarre ist nicht meine Kernkompetenz.
Okay. Du bist ja dann nach der Schule zum Jazz-Gitarrenstudium gekommen, hast aber davor nur Architektur studiert, was ich sehr spannend finde. Und da bin ich jetzt neugierig, weil du ja eben auch Komponist bist. Hast du damals auch schon komponiert zu dem Zeitpunkt?
Also wie ich nach Wien gekommen bin, 1977, habe ich noch vor meinem Studium, das 1980 begonnen hat, eine Band mitbegründet namens Incognito. Das ist eine Fusion-Band gewesen, Jazzrock haben wir gesagt dazu. Ich schon mit Martin Fuß und damals Albert Kreuzer, Willi Langer, Robert Schönherr am Schlagzeug war, Mario Gonzi und Joris Dudli und also schon die Crème de la Crème damals der damaligen Wiener Szene. Und da haben wir am Anfang natürlich begonnen, Dinge nachzuspielen, aber relativ schnell haben wir dann angefangen, auch für diese Band zu komponieren, und da hat sich herauskristallisiert, dass der Robert Schönherr und ich quasi sozusagen da die Hauptkomponisten dieser Band geworden sind. Wir haben dann zwei Alben aufgenommen, eigentlich zweieinhalb. Das letzte halbe ist dann nicht mehr erschienen. Aber im Grunde genommen war dann schon klar, dass jetzt mein musikalisches Tun nicht nur im Spielen der E-Gitarre oder im Sideman ist, sondern eben auch im Komponieren. Das war eigentlich bei mir immer ein wichtiger Teil, der sich ja durchgezogen hat durch die Bands, mit denen ich gespielt habe. Letztendlich auch bei Count Basic habe ich ja fast alle Songs selber geschrieben.
Ja, genau. Und ich komme jetzt nochmal kurz zur Architektur zurück, weil ich finde es deswegen interessant. Der Joshua Meyer hat vor vielen Jahren bei einem Architektursymposium einen Vortrag gehalten über den Zusammenhang von Musik und Architektur. Hat es da für die, oder wenn du jetzt darauf zurückblickst, gibt es da für die einen Zusammenhang? War das am bewussten oder unbewussten? Oder woher ist das Interesse für die Architektur gekommen?
Also das Interesse für die Architektur war nicht wahnsinnig groß, das war ein bisschen ein Notnagel, muss ich eher gestehen. Aber im Grunde genommen ist es natürlich schon so, dass du einen ähnlichen Ansatz hast. Also es hat ja, also ich habe auf der Technikarchitektur studiert, was natürlich für jemanden, der jetzt in Mathe nicht wahnsinnig begabt ist, jetzt nicht gerade ein super Haus ist. Aber im Grunde genommen waren natürlich meine Stärken damals schon entwerfen, also die kreativeren, und natürlich, ich wollte ja mal an die angewandt, also ich habe ganz gut gezeichnet auch, also da war natürlich Aktzeichnen beim Göschl und so, da hat es schon Vorlesungen gegeben, die sind mir mehr gelegen, das ist ganz klar. Aber das waren natürlich auch die kreativen Vorlesungen, ja, weil bei Entwerfen geht es eben darum, mit Rahmenbedingungen dann ein Haus zu entwerfen oder so, das in einer Hanglage ist und so. Also da muss man sich was einfallen lassen. So gesehen sind beides, komponieren oder etwas zu entwerfen, Kreativprozesse.
Mhm. Ja, spannend. War Komposition oder in dem Fall halt jetzt in der Band dann einer der Songwriter zu sein, damals auch schon ein finanzielles Standbein für die, oder wann hat das für die begonnen? Erst später mit Count Basic oder damals schon auch vorher?
Nein, also das war jetzt finanziell nicht lukrativ. Ja. Außerdem haben wir damals einen Plattendeal gehabt mit einem Verlag, wo eigentlich unsere Tantiemen dann zediert waren, bis halt diese Produktion abbezahlt war. Also das hat erst viel später begonnen, dann in den 90er Jahren, wo dann mit den ersten Count Basic Songs und Singles ja natürlich dann auch Radio geknackt wurde und Ö3 auf das aufgesprungen ist und dann war schon klar, das ist auch von der Tantiemen-Seite her sehr lukrativ. Und das hat sich dann natürlich weitergezogen. Ich habe Nummer 1 Hit in Amerika gehabt mit einem Instrumental am ersten Album in den NSC-Charts, New Adult Contemporary. Und da war ich 11 Wochen Nummer 1 mit einem Titel, den ich geschrieben habe. Und dann gibt es natürlich dieses schöne Netz an Verwertungsgesellschaften mit den Gegenseitigkeitsverträgen. Wir waren damals bei der ASCAP. Dort gibt's zwei, da gibt's die ASCAP und die BMI. Also meine Plattenfirma in New York war mit ASCAP in Verbindung. Und dann werden quasi die Tantiemen zu AKM geschickt und letztendlich landen die dann in deiner Tasche.
Verstehe. Count Basic ist jetzt mein nächstes Stichwort. Du hast ja da die Valerie Etienne, den Ernie McCone, den Crispin Taylor, von alle drei von Galliano mit dabei gehabt an Bord. Wie ist diese Brücke zwischen Wien und London zustande gekommen? Wie bist du da in diese Zusammenarbeit gekommen? Das finde ich persönlich auch spannend, weil ich ein großer Fan von Galliano war und generell von dieser SJS-Zeit damals. Wie hat sich das ergeben?
Wir haben damals in Wien die ersten Singles produziert, wie All Time High und so. Und dann war relativ schnell klar, dann ist die Die Lynn Kirin ist dann ausgestiegen aus der Band und mein damaliger Plattenboss, der Alexander Spritzendorfer, hat dann gesagt, nein, also wir denken jetzt mal ganz groß. Und was haben wir gemacht? Wir haben die damaligen Alben, die uns gefallen haben, eben wie Galliano und so, da schaut man halt hinten drauf, wer spielt da, wer produziert da. Dann hat es ja noch so Compilations gegeben und da eben ist uns Boogie Back Records aufgefallen. Das ist eben das Plattenlabel von Ernie McCone. Und am Ende des Tages haben wir dann über das Galliano Management in London die kontaktiert und haben uns damals auch in diesem Management, beziehungsweise war eigentlich Management und Booking Agency in einem, haben dort Termine ausgemacht, bin dann mit dem Alexander hingeflogen und dann hat eben der Ernie, ich habe ihm damals meine Demos vorgespielt und dem Ernie hat das gefallen und dann sind wir in sein Studio gefahren nach Muswell Hill und am Weg hin, ich war mit ihm im Auto, war eigentlich relativ klar, dass wir uns gut verstehen, auch auf einer persönlichen Ebene und dann hat der Alexander Spritzendorfer von Spray Records mit Mario Rosori und der Rotensteiner war da noch dabei, aber der treibende Kraft war der Alexander Spritzendorfer, der gesagt hat, wir machen das Album in England und der Ernie McCone und der Achin Little produzieren. Und so ist es dann auch gekommen.
Sehr spannend. Wie ist jetzt der Kompositionsprozess abgelaufen? Wie kann man sich das vorstellen? Wie hast du die Songs geschrieben? Wie ist das zustande gekommen?
Ja, es gibt ja aufgrund meiner musikalischen Herkunft und musikalischen Sozialisation habe ich auf der einen Seite ein großes Herz für Popmusik. Also die ganze Band war sowieso schon einmal nach Incognito als instrumentale Fusion Band und Rough and Tough als Funk Band, war schon einmal mir völlig klar, dass ich sozusagen eine Vokalband haben will. Ja, also das soll ein Song sein. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt instrumental Jazz Alben oder Smooth Jazz Alben abliefern. Das war schon klar. Count Basic ist eine Vokalband. Und da sind halt dann diese zwei Herzen in meiner Brust. Das ist auf der einen Seite eben, natürlich durch das Studium, ein Jazz-Gitarre-Studium gegeben und mit dem vom Heinz Czadek die Jazz-Theorie-Stunden, wo man halt die ganze Jazz-Theorie dann verinnerlicht. Das war für mich schon auch ein kompositorisches Hilfsmittel, also dieser Eye-Opener, was harmonisch möglich ist und welche Chords und Substitut-Chords und so. Also dieses Knowledge von Jazz-Harmonielehre hat mir da irrsinnig geholfen und viele meiner Songs sind ja auch quasi auf vierstimmige Chords aufgebaut, also sind dann eher in dieser Harmonik beheimatet. Dann gibt's aber auch wieder so wie So Close, so ganz einfache Folky-Songs mit, keine Ahnung, D-Dur, E-Moll, sage ich jetzt einmal überspitzt. Also die sind dann wieder in der Dreiklangsharmonik beheimatet. Aber das ist ein bisschen meine Ambivalenz von oder meine Bandbreite an musikalischen Einflüssen, die ich habe.
Also quasi diese Zeit, wie du es beschrieben hast, die in 60er, Anfang 70er, wo halt eben sicher mehr Dreiklänge waren und dann eben so diese Jazzwelt und so. Man kennt es vom Pat Metheny, der mit seinen Dreiklängen ja später dann fast schon ein bisschen anarchistisch gewirkt hat im Jazzumfeld. Quasi diese Tradition, diese Verschmelzung aus Pop und Folk und Jazz quasi hast du fortgeführt, auch in deiner Arbeit, kann man das so sagen.
Ja, es ist ja eigentlich, wenn man sich das erste Album anhört zum Beispiel, es ist ja musikalisch wahnsinnig inkonsistent. Du hast auf deiner Seite, habe ich gehabt, als Füllmaterial Joe Zawinul Cover von Walk Tall, dann hast drauf So Close, das ist eher so ein Folky-Song mit akustischer Gitarre, aber dann hast du da wieder so Instrumentals, jazzige Instrumentals oder so. Also wenn du das musikalisch betrachtest, ist das ein bisschen aus jedem Dorf ein Hund oder wie man so sagt, ja. Trotzdem hat es gut funktioniert und hat doch eine Kohärenz. Aber im Grunde genommen ist es nicht stringent nur Jazz oder nur Pop. Es ist eben eine Mischung aus all diesen Dingen.
Und es ist aber dann schon vom Prozess her so, dass du derjenige bist, der das für die selber zu Hause schreibt und dann mit deinen Partnern und Partnerinnen quasi ausproduzierst. Aber Komposition und Text auch oder ist haben textlich dann ausgelagert quasi oder wie bist du da vorgegangen?
Das hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Am ersten Album habe ich fast alle Songs geschrieben inklusive Text. Aber du weißt eh, fürs erste Album hast du ein Leben lang Zeit und fürs zweite dann nur mal ein Jahr. Und natürlich, dann habe ich angefangen mit der Kelly zu arbeiten. Also am ersten Album war die Valerie Etienne drauf und die Kelly mit je 4 Songs. Und die Kelly ist dann quasi auch live dann zur Verfügung gestanden. Und natürlich ist es dann so, ich schreibe dann meistens Songs, wo ich eigentlich die Hookline mit dem Text schreibe und sie dann zum Beispiel die Strophen dazu schreibt oder so. Also das ist dann eine Kollaboration. Aber im Grunde genommen am ersten Album habe ich fast alle Songs selber geschrieben, ja.
Verstehe. Aber eben dann später war das dann eher kollaborative Sache oder hat sie mehr zu Kelly verlagert oder textliche Ebene?
Ja, natürlich. Ich meine, man muss ja fairerweise dazu sagen, ein Native Speaker hat vielleicht auch ein bisschen ein anderes Spektrum als mein Englisch ist jetzt nicht so schlecht, aber natürlich die Eloquenz oder die Vielfalt eines Native Speakers habe ich nicht.
Verstehe. Wie ist jetzt vom finanziellen Aspekt her, welchen Stellenwert hat dann der Tandemenbezug tatsächlich eingenommen, jetzt im Vergleich auch zu live oder zu Verkäufen, was ja damals nur eine relevante Größe war, dann immer weniger geworden ist. Aber wie sehr würdest du wie fest war das Standbein als Komponist jetzt von der finanziellen Seite her im Vergleich zu den anderen Bereichen?
Also in den 90er Jahren, wo wir das da hochgezogen haben und dann auch lizenziert haben weltweit, allem hat es in Amerika gegeben und die hat es in Japan gegeben. Also das kleine Independent-Label Spray Records war da sehr flexibel. Man war auf der Medium und hat die Alben dann fair lizenziert. Das hat gut funktioniert. Und die Einnahmequellen zu der Zeit waren eben aus 3 Quellen. Das waren eben Live-Konzerte. Wir haben eigentlich in ganz Europa getourt. War natürlich dann damals, und das hast du schon angesprochen, sehr relevant auch noch Vinyl- und CD-Verkäufe. Dafür war die Plattenfirma verantwortlich. Es war Spray Records und dann in weiterer Folge dann BMG, weil Spray Records von BMG gekauft wurde. Und natürlich der Tandemfluss. Also diese 3 Einnahmequellen gab es und die waren ja auch, kann man so sagen, so je zu ein Drittel gleichwertig. Das hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit stark verlagert, weil ja CD quasi de facto weggebrochen ist. Die ganze Welt jetzt sich in Streaming verlagert hat, was natürlich finanziell bei weitem nicht so lukrativ war wie CD-Verkauf oder Tonträgerverkauf generell. Und natürlich im Laufe der Zeit waren natürlich dann auch schon meine Tantiemen sind stark zurückgegangen, wenn es dann mal dann nicht mehr gespielt wird, auf Ö3 oder, also wenn das Radio Airplay nicht mehr so groß ist, dann spürst du das gewaltig, ja.
Das heißt, das ist jetzt was über die Jahrzehnte mittlerweile eben auch immer, also wahrscheinlich immer nur ein bisschen was, aber halt jetzt keine so große Größe wie früher halt wahrscheinlich heute mehr darstellt, wenn es jetzt nicht wieder regelmäßig im Radio läuft, kann man sich das so vorstellen.
Genau so ist es. Genau so ist es. Also das ist klar. Ich meine, man muss jetzt fairerweise dazu sagen, wenn du jetzt versuchst, Radio Airplay zu lukrieren, das ist natürlich ja, die Musikbranche ist eine dynamische Branche, also da kommen viele junge Künstler nach und also da darf man auch jetzt nicht glauben, dass ich jetzt mit meinen 67 Jahren noch an der Vorfront der Popmusik sein kann. Also das ist dann irgendwann natürlich sehr zeitgeistig. Also, dass ich immer noch gespielt werde, ist eh ein Wunder, sage ich jetzt mal. Nach 30 Jahren werden immer noch Songs gespielt. Radio Wien spielt mich, Superfly spielt mich. Also, es gibt Radio Airplay, aber es ist natürlich bei weitem nicht mehr so viel.
Ja, verstehe. Zum Komponieren interessiert mich jetzt auch noch, quasi, du als Gitarrist, wie man sagt, ist die Gitarre das Hauptkompositionsinstrument, also nicht Klavier oder so. Bist du dann jemand, der mit einer fix fertig ausproduzierten Idee oder einem Demo ins Studio geht und dann anfängt, quasi die anderen Teile auszutauschen mit verschiedenen Musikern, oder gibst du grobe Strukturen vor und lässt dann die Details den anderen übrig? Wie sehr gehst du da ins Detail im Kompositionsprozess?
Also ich habe ja keine Möglichkeit, bei mir zu Hause aufzunehmen. Also ich bin ja kein Produzent im herkömmlichen Sinne. Ja? Also ich schreibe meine Songs mit Bleistift und Papier, bringe die quasi zu Papier und wenn notwendig mache ich ein Memo und singe was drauf. Also im Grunde genommen sind das Songs, die ganz herkömmlich komponiert werden. Mein Ansatz war immer, dass ich eigentlich für Count Basic so die für mich besten Produzenten, die ich halt bekommen kann, ja, dann zu Rate ziehe und an Bord hole und die sozusagen dann für den Sound verantwortlich sind. Ja, also für zum Beispiel Bläser werden meistens ausgelagert, da schreibt der Tommy Böretz oder irgend, also Leute, ich bin ein großer Fan des Spezialistentums, es soll jeder das machen, was er am besten kann. Ja. Und natürlich letztendlich verantwortlich, welche Lines von den Bläsern, die da daherkommen, dann am Album drauf sind, das entscheide schon auch ich, das ist schon klar. Aber im Grunde genommen ist es immer Zusammenarbeit von Produzenten, die sich dann diese Songs zur Brust nehmen.
Mhm. Sehr spannend. Das heißt eben wirklich eben, was du gesagt, Bleistift, das heißt, du hast dann nie im Computer dann Notensatz gemacht oder so immer.
Nichts dergleichen.
Verstehe. Kann ich nachvollziehen, auch ja. Ich gehe jetzt mal kurz von der Komposition hin zu den Austrian Composers. Du bist jetzt ja seit 2 Jahren Präsident geworden oder vor 2 Jahren geworden, seit 2 Jahren Präsident. Was sind da so deine Pläne mit der ACOM? Wo siehst du da den Weg hin und was hat dich überhaupt da motiviert und inspiriert, diese Position einzunehmen?
Naja, motiviert, so eine Position, um die habe ich mich ja nicht beworben aktiv, sondern ich wurde gefragt, ob ich das machen möchte und ich habe eigentlich nach einer halben Sekunde Bedenkzeit zugesagt. Ich habe gesagt, ja, ich war gerade 6 Wochen in Pension an der Uni, wo ich 28 Jahre unterrichtet habe und dann ereilt mich diese Anfrage und dieser Anruf und da habe ich eigentlich nicht lange nachgedacht, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt eigentlich eine schöne Geschichte. Wenn du das jetzt vergleichst vielleicht mit einem Sportler, ist es so, dass du halt am Spielfeld stehst und irgendwann, wenn das nicht mehr so gut funktioniert, Funktionär wirst. Das könnte man jetzt so als Vergleich hernehmen. Ich spiele nicht mehr so viel live, mit Count Basic spielen wir wenig und jetzt kann ich eigentlich mein Know-how und meine Erfahrung aus, weiß nicht, 40 Jahren Musikindustrie vielleicht hier noch ganz gut verwerten und habe das eigentlich sehr schöne Aufgabe wahrgenommen jetzt und habe da wirklich gerne zugesagt. Und mein Ansatz ist es eigentlich jetzt da, dieses Vereinsleben einmal zu intensivieren und alle an Bord zu holen. Dazu hat es ein paar Maßnahmen gegeben, wie eben die Sitzungen der Fachgruppen, die zweimal jährlich zumindest treffen sollen und so. Und ich habe auch den Eindruck, das sieht man ja auch an den Anmeldezahlen jetzt, Mitgliederzahlen, die steigen. Und ich habe auch den Eindruck, dass da jetzt vielleicht unter meiner Präsidentschaft jetzt schon eine gewisse Dynamik herrscht und Leute motiviert sind, sich aktiv da einzubringen, weil ich finde, dass wir halt schon eine wichtige Funktion haben jetzt, die Komponisten wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch zu vertreten. Und da rede ich jetzt nicht nur von mir, sondern vom Vorstand und von jedem Einzelnen, darauf aufmerksam zu machen, wie sind die Rahmenbedingungen, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie kann man das verbessern. Und ja, ich sehe es halt als Miteinander, also ich sehe mich da nicht als Autokraten, sondern ich habe einen sehr aktiven und sehr gut funktionierenden Vorstand. Wir sind im regen Austausch und ja, es macht eigentlich richtig Spaß.
Sehr super. Sehr gut, dass du da gelandet bist. Ich glaube, wie du gesagt hast, ich habe auch das Gefühl, dass das mit deiner Position, mit dir als Person an der Position einfach auch ganz super positive Energie bekommen hat und für mich selber motivierend ist. Nicht umsonst sitzen wir jetzt da und machen diesen Podcast, die erste von hoffentlich sehr vielen Folgen. Jetzt noch als Abschlussfrage, wie hat sich die Menge an Kompositionen im Laufe deines Lebens verändert? Komponierst du heute nur so genauso viel wie vor 30 Jahren oder ist es weniger geworden, ist es mehr geworden, ist es anders geworden?
Also man muss fairerweise dazu sagen, das war ja sozusagen früher, wir haben 6 Alben produziert mit Count Basic. Das heißt, da hast du dann natürlich auch einen gewissen Druck gehabt, dann wieder die Songs für Album zu schreiben und so. Das hat natürlich auch den Effekt gehabt, dass man damit ja mit den Lizenzeinnahmen aus Tonträgerverkäufen auch ein Geld verdient hat. Mittlerweile ist die Motivation jetzt, was zu schreiben oder was zu bringen, schon auch gesunken, weil das halt kein Geschäftsmodell mehr ist. Das muss man knallhart so sagen. Ja. Also du kannst, wenn du was produzierst, ist das bestenfalls noch eine Marketingmaßnahme für Live-Konzerte. aber du müsstest Millionen und Abermillionen von Streams erwirtschaften auf Spotify, um damit relevante Summen noch zu erwirtschaften. Also das ist ja, das hat sich dramatisch gedreht, dieses Geschäft. Was, und das muss ich jetzt leider schon sagen, auch auf meine Motivation drückt jetzt noch großartig Songs rauszudrücken. Ja, erstens war ich nie ein Quantitativkomponist, also ich habe nie Songs in der Schublade gehabt. Das war eher immer so, dass ich gesagt habe, okay, neues Album, dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen zu schreiben. Also das Komponieren fällt mir nicht so leicht. Also bei Prince hat man ja gesagt, er hat das geträumt, ist dann aufgestanden, ins Studio gegangen und hat die Songs produziert und hat jeden Tag einen produziert. Ja. Also das kann ich von mir nicht behaupten. Also Songs schreiben, manchmal ist es ganz leicht und geht schnell. Manchmal ist es aber auch einfach, sind das die Mühen der Ebene, ja, bis man da zu einem Resultat kommt. Also das Komponieren fällt mir jetzt nicht so leicht, aber ich mache es gerne und ein paar Songs haben ja auch ganz gut funktioniert, das muss man schon sagen.
Ja, cool. Sehr spannend. Danke für das wirklich interessante und aufregende Gespräch und die vielen Einblicke. Und für alle, die jetzt zugehört haben und neugierig geworden sind, wir werden sicher noch mehr davon machen. Bitte einfach dranbleiben und die nächsten Folgen anhören.
Und ja, danke vielmals. Ich bedanke mich. Und wie du das schon erwähnt hast, das sind ja jetzt eigentlich so viele Initiativen von euch, die jetzt da Früchte tragen. Ja, das bin ja nicht ich. Ja. Also wird an mich herangetragen, die versucht das zu kanalisieren. Und dank der Arbeit der Mitglieder und des Vorstands herrscht da jetzt meiner Meinung nach eine ganz gute Dynamik. Also wir haben jetzt das Logo verändert, wir sind dabei, die Homepage umzubauen. Also es dauert alles ein bisschen. Also manchmal würde ich mir wünschen, die Dinge würden ein bisschen schneller passieren. Aber am Ende des Tages passieren sie. Und das ist gut so. Und da muss man auch einmal einen Dank an alle Mitglieder aussprechen, die jetzt eben das Vereinsleben so dynamisch verstärken.
Super. Lieber Peter, ich wünsche dir noch einen schönen Vormittag.